Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Uhr, Rendezvous, die Mittagsinformation von Schweizer Radio DRS. Die Wettbewerbskommission büßt 17 Bauunternehmer aus dem Aargau-Teil saftig. Sie hatten über Jahre vereinbart, wer wo zu welchem Preis offeriert. Die bekämpfte Asylunterkunft im aargauischen Bettwil wird nicht errichtet. Eine Baubewilligung für den Umbau gäbe es nicht. Italien und Spanien haben sich am Kapitalmarkt Milliarden beschaffen können, zu günstigeren Bedingungen als noch vor kurzem. Und um 13 Uhr, Ursula, Leben in Anderswo. Als Kameramann ist Rolf Lissi dem taubblinden Mädchen Ursula vor fast 50 Jahren erstmals begegnet. Ursula ist inzwischen 60 und im Zentrum eines neuen Films. Regisseur Lissi ist Gast im Tagesgespräch. Am Mikrofon Daniel Schmidt und Thomas Fuchs.
Die Wettbewerbskommission WEKO hat 17 Baufirmen im Kanton Aargau gebüßt. Sie sollen sich in den Jahren 2006 bis 2009 über Preise und die Aufteilung von Märkten abgesprochen haben. So hätten sich die Firmen bei über 100 Ausschreibungen geeinigt und Bauprojekte sowie Kunden unter sich aufgeteilt. Die Bußen betragen insgesamt rund 4 Millionen Franken. Im aargauischen Bettwil wird keine Asylunterkunft eingerichtet. Die Militäranlage könne nicht wie vorgesehen für 100 Asylbewerber genutzt werden, teilt die Aargauer Regierung mit. Ein Gutachten zeige, dass es für den Umbau der Militäranlage keine Baubewilligung geben würde. Im Fall Hildebrand gibt es weitere Erkenntnisse zu den Abläufen im Bankrat, dem Aufsichtsgremium der Schweizerischen Nationalbank. Präsident Rackenbass hatte bekanntlich bereits am späteren Donnerstagnachmittag Kenntnis von einer Mail, die Philipp Hildebrand belastet. Der Prüfungsausschuss des Bankrats traf indes erst am Freitagnachmittag zusammen, um diese Mail zu prüfen. Das sagt Gerold Bührer, der selber im Bankrat sitzt.
Das war genau an diesem 6. Januar, am Freitag, am Tag der Arena, wurde ich bestellt, um 14.15 Uhr in der Nationalbank zu sein. Und da wurde ich zum ersten Mal mit diesen neuen Dokumenten vertraut gemacht.
Der Prüfungsausschuss habe die belastende Mail geprüft und um 17 Uhr Bundespräsidentin Evelyn Wittmer-Schlumpf darüber informiert. Spanien und Italien haben sich am Kapitalmarkt deutlich günstiger frisches Geld beschafft. Italien musste für Staatsanleihen mit kurzer Laufzeit nur noch halb so hohe Zinsen zahlen wie zuletzt. Der hochverschuldete Staat beschaffte sich insgesamt 12 Milliarden Euro. Bei der einjährigen Anleihe von 8,5 Milliarden beträgt der Zins 2,7%. Spanien sammelte insgesamt 10 Milliarden Euro ein, rund doppelt so viel wie geplant. Die Regierung in Burma hat mit der Rebellengruppe der ethnischen Minderheit der Karen einen Waffenstillstand unterzeichnet. Der Konflikt zwischen der burmesischen Regierung und den Karen gilt als einer der ältesten Bürgerkriege der Welt. Die Karen kämpfen seit der Unabhängigkeit Burmas 1948 für mehr Rechte. Sie sind die zweitgrößte Bevölkerungsgruppe in Burma. Eine Woche nach den Gegnern haben die Befürworter der Buchpreisbindung ihre Argumente präsentiert. Ein Jahr in der Abstimmung vom 11. März zur Wiedereinführung stärke Buchhandlungen und Verlage. Die Buchpreisbindung sichere die kulturelle Vielfalt und fördere Schweizer Literatur. Für die Wiedereinführung von vorgeschriebenen Preisen setzen sich Buchhändler, Autoren und Verleger ein, ebenso die Stiftung für Konsumentenschutz. Auch das Parlament will die Buchpreisbindung wieder einführen. Dagegen haben die Jungparteien von SVP und FDP das Referendum ergriffen. In den Kantonen Basel-Stadt und Basel-Land sollen die römisch-katholischen Synoden und die Kirchenräte darauf hinwirken, dass Frauen zu Priesterinnen geweiht werden können und dass das Pflichtzölibat abgeschafft wird. Das ist die Forderung einer kircheninternen Initiative, die heute eingereicht worden ist. Für das Initiativkomitee ist die Diskriminierung von Frauen in der römisch-katholischen Kirche inakzeptabel. Der weltweite Markt für traditionelle Computer wie PCs oder Laptops ist 2011 kaum gewachsen. Letztes Jahr wurden nur 0,5% mehr Geräte verkauft, wie das US-Marktforschungsinstitut Gartner schreibt. Grund dafür sei einerseits die schwache Konjunktur in den USA und in Westeuropa. Andererseits würden viele Konsumenten immer mehr Smartphones und Tablet-Computer kaufen. PC-Marktführer blieb Hewlett-Packard mit gut 17%. Der chinesische Hersteller Lenovo liegt neu auf Platz 2, gefolgt vom einstigen Spitzenreiter Dell. Beim Winterthurer Industriekonzern Sulzer sind im vergangenen Jahr Bestellungen im Wert von über 3,5 Milliarden Franken eingegangen. Das ist 14% mehr als im Jahr zuvor. Hätte sich der Franken nicht verteuert, hätte der Wert der Bestellungen über 4 Milliarden Franken betragen, teilt Sulzer mit.
Das waren die wichtigsten Themen des Mittags auf einen Blick. Über das Bauunternehmerkartell im Aargau und das Tauziehen um die Asylunterkunft in Bettwil berichten wir gleich noch ausführlicher. Und weiter, im Kreis der Schweizer Privatbankiers wächst die Sorge ums Bankgeheimnis und in der Region Basel rütteln Katholiken an Tabus. Priester sollen auch verheiratet, schwul oder Frau sein können. Dann in Reportagen von fernen Inseln, Haiti. 2 Jahre nach dem Erdbeben wird intensiv gebaut, mangels Baumaterial, auch auf innovative Weise. Und Taiwan, im Shoppingcenter von Taipeh kommen sich Einheimische und Chinesen vom Festland nah. Nicht immer reibungsfrei. Jetzt Börse, Wetter und Verkehr.
Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index steht bei 6047 Punkten, plus 0,7%. Der Euro wird zu 1.21 Franken gehandelt, der Dollar zu 94,94 Rappen. Das Wetter. Im Mittelland liegt heute teils zäher Hochnebel. Die Obergrenze liegt bei 700 bis 900 Metern. In den nebelfreien Gebieten ist es sonnig, oft sogar wolkenlos. Die Temperatur steigt im Norden auf 3 bis 7 Grad, im Süden auf 10 Grad. Morgen Freitag ist es im Norden wechselnd bewölkt, es fällt aber nur wenig Regen und Schnee. In den Alpen bleibt es zeitweise und im Süden meist sonnig. Im Norden beträgt die Temperatur maximal 4 Grad, im Süden wird es mit Nordföhn bis 14 Grad mild. Am Wochenende hat es über dem Flachland einige Hochnebelfelder, sonst geht es mit viel Sonnenschein weiter. Im Norden liegt die Temperatur mit Biese um den Gefrierpunkt, im Süden ist es rund 10 Grad. Verkehrsinfo DRS von 12.38 Uhr zum Schienenverkehr. Die Störung zwischen Ostermundigen und Bern-Wankdorf auf der Linie Thun-Bern konnte behoben werden. Die S-Bahn-Züge verkehren wieder planmäßig. Und in der Region Zürich auf der A3 Richtung Chur zwischen Thalwil und Horgen Stau dort wegen einer Baustelle.
Der Bau von Straßen, Brücken, Tunneln ist ein Milliardengeschäft. Baufirmen, die zum Zuge kommen, reiben sich die Hände. Die Aufträge sind so lukrativ und wichtig, dass gewisse Unternehmen sogar bereit sind, das Gesetz zu brechen. So passiert im Kanton Aargau. Dort haben sich mehrere Baukonzerne illegal die Aufträge zugeteilt. Nun gibt's Bussen. Damit will die Wettbewerbskommission ein Zeichen setzen. Manuel Rentsch.
4 Millionen Franken müssen die gebüßten Baufirmen im Kanton Aargau also bezahlen für die unerlaubten Absprachen. Raphael Corazza, Direktor der Wettbewerbskommission WECO, erklärt, was die Firmen falsch gemacht haben.
Diese Bauunternehmungen haben untereinander bei Submissionen die Offerten koordiniert und haben dafür gesorgt, selber dafür gesorgt, wer den Zuschlag bei solchen Submissionen kriegen soll.
Die Behörden konnten nachweisen, dass in rund 100 Fällen solche Absprachen stattgefunden haben. Gemäß Wettbewerbskommission hat es unter den Firmen einen Konsens gegeben. Wenn immer sich die Gelegenheit bot, teilten sie sich die Aufträge im Straßenbau auf. Schwieriger war es, wenn sich auch auswärtige Firmen an den öffentlichen Ausschreibungen beteiligten. Bei diesen Aufträgen waren die Absprachen nicht möglich, weil sonst die Verstöße gegen das Gesetz aufgeflogen wären. Die Bußen treffen die Unternehmen unterschiedlich. Sie reichen von 1,4 Millionen bis hin zu kleineren Beträgen.
Die Bußenhöhe, ja, also es ist ein substanzieller Betrag, aber die Bedeutung des Falles liegt vor allem auch in der Signalwirkung. Es wird klar gesagt, hier ist ein gravierender Verstoß gegen das Wettbewerbsrecht passiert.
Die WEKO will also ein Zeichen setzen, es ist eine Warnung an die ganze Branche.
Wir müssen davon ausgehen, dass auch andernorts, und das wurde uns auch von diesen Unternehmungen signalisiert, das, was hier im Aargau passiert ist, das passiert auch an anderen Orten.
Die Schwierigkeit ist, den Firmen diese Verfehlungen nachweisen zu können. Im Aargau ist der Fall aufgeflogen, dank eines Hinweises eines Whistleblowers.
Wir hatten einen Hinweis von einer außenstehenden Person, die sich aber in der Branche sehr gut auskannte.
Nach diesem Hinweis folgten die Hausdurchsuchungen bei den Unternehmen und die Beteiligten wurden verhört. Die höchste Buße von 1,4 Millionen bezahlt die Firma Umbricht AG aus Turgi. Danach folgt Implenia mit 600.000 Franken. Der Grosskonzern hat bereits auf die Buße reagiert und akzeptiert den Entscheid. Implenia hat die eigenen Mitarbeiter sanktioniert, wie Firmensprecher Philipp Bircher erklärt.
Also ich kann einfach nochmal sagen, dass die betroffenen Mitarbeitenden der Geschäftseinheit Aargau der Implenia Bau AG versetzt wurden und auch schriftlich verwarnt wurden und dass wir in Zukunft versuchen werden, über verstärkte interne Kontrollprozesse vergleichbare Fälle künftig auszuschließen.
Implenia hat innerhalb des Unternehmens Maßnahmen ergriffen und ein Meldesystem ausgebaut für Whistleblower. Dort könnten die Mitarbeiter illegale Absprachen melden.
Bettwil im Kanton Aargau, Ende November. Ein Dorf macht mobil gegen den Bund. Man will unter sich bleiben. Von einer Asylunterkunft will man in Bettwil nichts wissen.
Der Stärkere wird gewinnen und ich bin sicher, das sind unsere Bürger.
Ob's der Stärkere war, der gewonnen hat, oder ob juristische Gründe für den Entscheid der Aargauer Regierung den Ausschlag gaben, Tatsache ist, der Bund kann die Militäranlage in Bettwil wahrscheinlich nicht für eine Asylunterkunft nutzen. Aus Aarau, Alex Moser.
Bis zu 100 Asylbewerber wollte der Bund in einer stillgelegten Militäranlage am Dorfrand der 500-Seelen-Gemeinde Bettwil unterbringen. Dabei ging der Bund davon aus, dass er eine provisorische Unterkunft einfach so einrichten könne. Die Gemeinde betonte hingegen stets, dass es hier eine Baubewilligung brauche. Nun gibt ihr die Aargauer Regierung recht. Der Bettwiler Gemeindeamann Wolfgang Schiebler freut sich, übt aber auch Kritik.
Hätte diese Abklärung, juristische Abklärung, verursacht durch den Regierungsrat, vor Monaten schon stattgefunden, wäre die ganze Aufregung nicht zustande gekommen und man hätte Bettwil gar nicht in den Fokus genommen. Und da muss ich schon eine Kritik am Regierungsrat anbringen. Auf der anderen Seite, sie haben es gemerkt, nicht zu spät, aber spät.
Es scheint, als ob der massive Protest mit Unterschriftensammlungen, Fackelumzügen und Mahnfeuern nun Wirkung gezeigt hätte. Ist es so? Der Aargauer Justizdirektor Urs Hoffmann verneint. Es gehe ja lediglich um rechtliche Fragen und gibt den Ball auch gleich weiter an das Bundesamt für Migration. Dieses habe falsch informiert, ob es nun eine Baubewilligung brauche oder nicht.
Wir haben stets den Vorbehalt angebracht, dass die Realisierung nur dann möglich ist, wenn effektiv diese rechtlichen Grundlagen auch bestehen. Nun hat sich gezeigt, dass das nicht der Fall ist und deshalb kann der Regierungsrat auch seine Zustimmung zu dieser geplanten Anlage nicht erteilen.
Das dürfte also auch schweizweit Konsequenzen haben, weil eigentlich könnte man so auch an anderen Orten in der Schweiz keine Militäranlagen in Asylbewerberunterkünfte umbauen. Beim Bundesamt für Migration will man den Entscheid der Aargauer Regierung nun analysieren, sagt BFM-Sprecher Michael Glauser.
Es ist ein juristisches Gutachten, das hier erstellt wurde. Eine weitere Meinung liegt jetzt auf dem Tisch. Es gibt jetzt insgesamt 5 Gutachten und die Arbeitsgruppe wird darüber beraten.
Das Bundesamt für Migration könnte vielleicht nach wie vor eine Asylunterkunft in Bettwil durchsetzen. Aber Bettwil würde dann sämtliche Rechtsmittel ergreifen. Die Folge wäre ein langer Rechtsstreit. So oder so ist klar, Ende Monat, wie geplant, wird die Asylunterkunft sicher nicht in Betrieb gehen.
Die Affäre Hildebrand sorgt für Unruhe bei den Schweizer Privatbankiers. Es ärgert sie, dass ein Bankmitarbeiter das Bankgeheimnis aus angeblich moralischen Gründen verletzte, als er die Unterlagen des Nationalbankpräsidenten fotografierte. Schließlich setzen die Privatbankiers seit Jahrhunderten ganz auf die Verschwiegenheit. Klaus Ammann hat mit Spitzenvertretern einer Branche gesprochen, die auch sonst stark unter Druck steht.
Sie sind klein, aber fein, tragen Namen wie Bigde, Mirabeau, La Roche und verwalten seit Jahrhunderten das Geld der Wohlhabenden aus aller Welt, die Schweizer Privatbankier. Ihr Trumpf? Persönliche Beratung und vor allem Diskretion. In den letzten Jahren sei das Geschäftsmodell jedoch unter Druck gekommen, sagt Christoph Beglor, Vizepräsident der Vereinigung Schweizer Privatbankiers.
Einerseits ist unser Hauptgeschäft, also das Privatkundengeschäft und die Anlagen, die damit verbunden sind, ein sehr schwieriges Umfeld im Moment. Es ist sehr schwierig für die Kunden einen Mehrwert, eine Performance, eine positive zu erzielen und das macht es für uns im Moment sehr schwierig, uns zu positionieren. Und das Zweite ist natürlich der Druck auf das Bankkundengeheimnis, der in den letzten Jahren stetig zugenommen hat.
Insbesondere die USA üben starken Druck aus. Jüngstes Beispiel ist die Anklage gegen 3 Mitarbeiter der Privatbank Wegelin wegen Beihilfe zur Steuerhinterziehung. Christoph Beglor ärgert sich.
Zum Fall konkret kann und will ich keine Stellung nehmen. Grundsätzlich sind natürlich die Attacken, die aus Amerika kommen, für die Finanzinstitute besorgniserregend. Und wir beobachten das mit großer Sorge, was alles noch kommen könnte.
Nicht genug, das Bankgeheimnis ist unterdessen auch von innen schwer geritzt worden. Ein Bankmitarbeiter hatte privaten Devisentransaktionen von Nationalbankpräsident Philipp Hildebrand widerrechtlich bekannt gemacht. Das habe dem Image der ganzen Branche geschadet, sagt Nicolas Bigde, Präsident der Privatbankiervereinigung.
Bien sûr, c'est un problème d'image. C'est une brèche dans le secret bancaire qui est certainement grave parce qu'elle concerne en effet quelqu'un très en vue et donc dont on a beaucoup parlé.
Die Privatbankier geben sich überzeugt, dass bei ihnen das Bankkundengeheimnis nach wie vor gut geschützt sei. Aber auch sie seien gefordert, meint Nicolas Bigde. Denn wo Menschen arbeiteten, gäbe es keine absolute Sicherheit. Nicht nur die Systeme müssten deshalb verbessert werden, sondern auch der Umgang mit den Menschen, mit den Mitarbeitern.
Je pense que c'est là où le plus important, c'est la qualité et aussi le bonheur, la fierté que les collaborateurs ont à travailler dans l'institution.
Auch die Privatbankier müssen laut Bigde vor allen Dingen darauf bedacht sein, dass ihre Mitarbeiter glücklich seien mit ihrer Aufgabe und stolz darauf. Sonst leide das Geschäft weiter. Erstmals seit langem verwalten die Schweizer Privatbankier deutlich weniger als 30% der weltweiten Vermögen.
Verheiratete Männer, Frauen oder Homosexuelle im Priesteramt. Für die katholische Kirche ist das unvorstellbar. In der Region Basel aber rütteln Katholikinnen und Katholiken am Tabu. Mit einer kircheninternen Initiative machen sie Druck. Sie haben die nötige Anzahl Unterschriften gesammelt und reichten sie jetzt bei den Kirchenbehörden ein. Es ist die erste solche Initiative in der Schweiz. Gaudenz Wacker.
Mit seiner Initiative wolle das Komitee neuen Schwung in eine alte Debatte bringen, sagt die katholische Theologin Monika Hungerbühler. Wer steckt dahinter?
Menschen, die diese Kirche lieben, die aber auch Staatsbürgerinnen sind, die heute leben und sehen, dass sich in den letzten Jahren, Jahrzehnten natürlich sehr viel verändert hat. Die Rolle der Frau hat sich verändert. Und dann sehen Sie, stehen Sie in einer Situation von einem ganz akuten Priestermangel und sehen hier Handlungsbedarf.
Die sogenannte kirchliche Gleichstellungsinitiative ist eine rein kircheninterne Angelegenheit. Unterschreiben durften also nur Angehörige der katholischen Landeskirchen in Basel-Stadt und Basel-Land. 2000 beglaubigte Unterschriften hat das Komitee insgesamt gesammelt. Der Initiativtext sei bewusst relativ zurückhaltend formuliert.
Die Initiative verlangt von den staatskirchenrechtlichen Behörden, also Synode und Kirchenrat, dass sie darauf hinwirken, dass das Priestertum der Frau eingeführt wird und das Pflichtzölibat abgeschafft wird.
Mit ihrer Initiative verlangen die kritischen Katholikinnen und Katholiken aus Basel also nicht direkt die Abschaffung des Pflichtzölibats, aber sie wollen ihre Behörden rechtlich zur Diskussion darüber verpflichten. Das Bistum Basel sieht in absehbarer Zukunft keine Chancen für die Frauenpriesterweihe. Die Forderung nach der Abschaffung des Pflichtzölibats stößt beim Bischofsvikar Christoph Stärkmann hingegen nicht auf völlig taube Ohren.
Wir sehen durchaus die Möglichkeit, dass das Zölibat quasi nicht mehr zwingend für alle Priester sein muss, sondern dass auch verheiratete Priester möglich sein könnten.
Allerdings könnte der Bischof von Basel nicht im Alleingang darüber befinden. Ganz generell betont Christoph Stärkmann:
Das Bistum Basel hält den eingeschlagenen Weg, diese Initiative, für das falsche Mittel.
Denn wenn die Behörden der katholischen Landeskirchen von Basel-Stadt und Basel-Land auf die Abschaffung des Pflichtzölibats hinarbeiten müssen, geraten sie in einen Widerspruch zum Kirchenrecht. Dieses sieht derzeit keine verheirateten Männer als Priester vor. Die kirchliche Gleichstellungsinitiative aus den beiden Basel wird das Pflichtzölibat also sicher nicht abschaffen. Dies bestätigt auch der Kirchenrechtler Urs Brosi.
Dass es zu einer Aufhebung des Pflichtzölibates oder zur Einführung der Frauenordination kommt, wird auf diesem Weg nicht direkt zu erreichen sein. Denn diese Ausschlusskriterien oder diese Aufnahmekriterien stehen ja nicht in den Verfassungen der beiden Kantonalkirchen, sondern im weltweit geltenden Kirchenrecht der katholischen Kirche.
Anders gesagt, über eine Abschaffung des Pflichtzölibats oder die Einführung der Frauenpriesterweihe entscheidet immer noch der Papst. Dessen sind sich auch die Initiantinnen und Initianten bewusst. Berge versetzen können sie keine, aber sie verleihen einer Diskussion neuen Schub.
«200'000 Tote, 1,5 Millionen Obdachlose. Vor 2 Jahren war es, als das große Erdbeben in Haiti die Hauptstadt Port-au-Prince zerstörte. Noch immer ist nicht aller Schutt geräumt, aber vielerorts wird intensiv gebaut. Das Baumaterial muss zumeist aus dem Ausland eingeführt werden. Darum suchen Haitis Handwerker nach Alternativen», zeigt Daniel Voll in seiner Reportage.
Erdbebensicher bauen, vor dem 12. Januar 2010 in Haiti, für die meisten ein Fremdwort. Mit verheerenden Folgen, wie man merkte. Erdbebensicher bauen ist heute Standard, selbst in Regionen weit ab vom Epizentrum der Katastrophe in der Großregion von Port-au-Prince. In der Berggemeinde Garis etwa, nahe der Grenze zur Dominikanischen Republik. Denn auch die Menschen in Garis fühlten sich vom Erdbeben direkt betroffen. Alle hatten Verwandte in Port-au-Prince. Über 100 Familien haben gleich mehrere Angehörige verloren, sagt Polinaire Augustin.
Il y avait 102 familles de la commune de Caris qui ont été frappées directement ou indirectement de la catastrophe du 12 janvier.
Ein scharfer Wind bläst, zerrt an einem Blechdach. Der Koordinator des Kultur- und Entwicklungszentrums von Caris steht auf einer weiten Hochebene, auf einer Betonplatte von etwa 40 Quadratmetern, dem Fundament des neuen Refektoriums des regionalen Berufsbildungszentrums. Das Zentrum bildet Maurer aus und experimentiert mit Techniken, die für Haiti neu sind. Luxenaire Augustin ist einer der Schüler, der hier lernt, was Erdbeben sich erbauen heißt. Er deutet auf die 10 Betonsäulen, die dereinst Wände und Dach tragen sollen.
Travaillant antisismique, là, nous voyons que lui-même les plis mettait la vie population était en jeu et ça te permet moi venir voir tout que gagne en pile richesse dans pays et nous pas de ca utiliser parce que nous pas de connaît comment pour nous utiliser.
Die neuen Häuser sollen erdbebensicher sein und wenn möglich aus Material, das aus der Gegend kommt. Auf halber Höhe ragt das Ende der Armierungseisen aus dem Beton. Hier werden die Säulen mit den Holzwänden verbunden, doch Holz aus heimischer Produktion gibt es in Haiti nicht. Lionel Süttut, einer der Animatoren des Ausbildungszentrums, deutet auf die kahlen, baumlosen Berge am Horizont. Aber in Garis gab es früher viel Bambus. Nur wussten die Leute nicht, was damit anfangen.
Parce qu'à Garis, il y avait beaucoup de bambous. On a gaspillé ça puisqu'il ne sert à rien. Les habitants ont crasé tout pour pouvoir réaliser la culture parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils vont faire avec tous ces bambous.
Also hatten die Bauern den Bambus zum großen Teil ausgerissen. Nun haben sie den alten Rohstoff neu als Baumaterial entdeckt. Durch die Vermittlung eines kolumbianischen Ingenieurs, der diese Technik schon länger anwendet und nun im Carris zeigt. Ein zweites Anschauungsobjekt ist die neue Bibliothek im Kultur- und Entwicklungszentrum. Hier sind Fundament und Wände aus Stein. Die Dachkonstruktion dagegen, die das Metalldach trägt, besteht aus dicken, langen Bambusrohren. Hier auf der Baustelle trifft Bauleiter Louis-Jacques Wissin immer wieder Dorfbewohner, die sich die Bambuskonstruktion anschauen und fragen, ob das funktioniert.
Comme si pour la première fois on a fait et on a ici construit et puis on a invité la population pour venir pour comprendre et puis ça dépend des gens où elles y ont rentré là-dedans mais si avant pour qu'au cas si avant rentré là-dedans.
Es wird Überzeugungsarbeit brauchen, bis die Dorfbewohner den Bambus als Baustoff akzeptieren werden, denn sie halten Betonbauten für modern. Trotz allem. Dabei wären Bambuskulturen für die Bauern auch eine neue Einnahmenquelle, wie Lionel Sötut meint.
Au niveau de la production agricole, on fait des pépinières et on essaie de voir comment on peut réaliser des pépinières en bambou et on fait la pratique ici au niveau de cette pépinière-là.
Darum hat das Berufsbildungszentrum von Carris gleich selber eine Baumschule für Bambus angelegt. Damit können sie den traditionellen Rohstoff aus Baumaterial selber produzieren und den Bauern zeigen, dass die neue Methode funktioniert.
Taiwan. Die Insel vor dem chinesischen Festland hat eine eigene Armee, eine eigene Regierung und eine blühende Wirtschaft. Aus der Sicht Chinas ist Taiwan trotzdem kein selbstständiger Staat, sondern eine Provinz. Fakt ist, die jetzige taiwanesische Regierung nähert sich dem chinesischen Festland immer mehr an, öffnet sich auch gegenüber chinesischen Touristen. Eine große Attraktion auf Taiwan ist der Wolkenkratzer Taipei 101, eines der höchsten Gebäude der Welt mit vielen Geschäften. Dort macht man sich Sorgen wegen der Präsidentenwahlen am Samstag. Man hat Angst, dass der Touristenstrom aus China versiegen könnte. Ostasien-Korrespondent Urs Morf.
Willkommen im schnellsten Aufzug der Welt, sagt die Angestellte des Wolkenkratzers Taipei 101 auf Chinesisch, Englisch und Japanisch. Beachten Sie bitte die Digitalanzeigen zu Höhe und Fahrgeschwindigkeit. Die Fahrt ist wahrhaftig schnell. Nur 45 Sekunden, schon ist die Aussichtsterrasse in 508 Metern Höhe erreicht. Allerdings, um zum schnellsten Aufzug der Welt zu gelangen, müssen die Besucher sich erst durch ein fünfstöckiges Einkaufszentrum schleusen lassen. Darin fallen die vielen internationalen Edelboutiquen auf. Besonders gut vertreten sind Schweizer Uhrenhersteller. Diese profitieren offenbar besonders davon, dass immer mehr chinesische Touristen vom Festland nach Taiwan kommen. Einer von denen, die das freut, ist Francis Tan vom Laden der Genfer Nobelmarke Patek Philippe.
Here the tourists, most likely the mainlander.
Die Touristen hier kaufen eine Menge von Patek Philippe Uhren und ungefähr 70% der Kunden kommen aus Festland China. Francis Tan fügt an:
Mainlander is increasing every year. But due to this coming election, we are quite worried.
Die Zahl der Touristen vom Festland ist bisher jedes Jahr immer weiter angestiegen. Aber jetzt machen wir uns große Sorgen wegen der bevorstehenden Wahlen. Sorgen, dass die Touristenströme regelrecht einbrechen könnten, wenn die jetzige Oppositionspartei siegt. Denn diese ist eindeutig weniger festlandfreundlich als die bisherige Regierung. Michael Liu ist von der Betreiberfirma des Wolkenkratzers Taipei 101. Er sagt:
For the business point of view, of course, we look forward to more tourists to come to benefit the business.
Aus Unternehmersicht sei klar, dass Taiwan mehr Tourismus brauche. Darum hoffe er einfach, dass die Politik der Öffnung gegenüber Festland China weitergehe, egal wer die Wahl gewinne. Michael Liu fügt an:
But we cannot influence the politics. But we can only hope for.
Natürlich könne die Firma die Politik nicht beeinflussen, aber man dürfe wenigstens hoffen. Ganz andere Ansichten und Hoffnungen hat die stämmige Mitfünfzigerin Deng. Zwar gehören ihr drei Reisebusse, und da könnte man meinen, auch sie sei daran interessiert, dass immer mehr Touristen vom Festland die Insel Taiwan besuchen. Aber sie sagt, sie werde am Samstag für die Opposition stimmen. Sie hoffe, dass deren Anführerin Tsai Ing-wen auf größere Distanz zu China gehe, falls sie gewinne. Frau Deng begründet das so. Die Touristen vom Festland seien unkultiviert, spuckten ständig herum, hätten auf offener Straße eine große Klappe und führten sich auf wie Könige. Komme dazu, dass sie in organisierten Gruppen anreisten und vielleicht in manchen Luxusläden Geld ausgäben. Davon profitierten aber nur einige wenige Reiseagenturen, doch die Kleinunternehmen der Branche hätten rein gar nichts von dieser Art Tourismus.
13 Uhr. Stoff fürs Tagesgespräch heute, der neue Film von Rolf Lissi mit dem Titel Ursula, Leben in Anderswo. Tagesgespräch im ersten und vierten nach einem Blick auf die Themen des Mittags. Thomas Fuchs.
Die Wettbewerbskommission WEKO hat 17 Baufirmen im Kanton Aargau mit insgesamt 4 Millionen Franken gebüßt. Sie sollen in den Jahren 2006 bis 2009 illegale Absprachen getroffen haben. Im aargauischen Bettwil wird wahrscheinlich keine Asylunterkunft eingerichtet. Laut der Aargauer Regierung zeigt ein Gutachten, dass für den Umbau der dortigen Militäranlage keine Bewilligung erteilt würde. Die hochverschuldeten Länder Italien und Spanien sind am Kapitalmarkt deutlich günstiger zu frischem Geld gekommen. Italien beschaffte sich insgesamt 12 Milliarden Euro, Spanien 10 Milliarden.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.